Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 7. Komiker gegen KGB-Mann von Bettina Sengling aus Stern Nummer 8 vom 17.02.2022. Gelesen von Kerstin Hoffmann. Volodymyr Zelensky, Präsident der Ukraine, kam mit Netflix an die Macht. Wladimir Putin hält sich dort dank seiner Geheimdienst-Connections. Nun stehen sie sich als ungleiche Gegner gegenüber. Und mehr als 40 Millionen Menschen zwischen Donetsk und Lviv hoffen auf ein bisschen Frieden. Als Volodymyr Zelensky zum ersten Mal einen russischen Präsidenten kennenlernte, trug der einen Bademantel und saß im Publikum. Es war außerhalb von Kiew, in einem Wald. Zelensky stand auf der Bühne und machte mit seinem Team Witze für zwei prominente Zuschauer. Viktor Janukowitsch, der damals Präsident der Ukraine war, und dessen Gast Dmitri Medvedev, der von 2008 bis 2012 Wladimir Putin als russischen Präsidenten ersetzte. Putin war zu dieser Zeit Ministerpräsident. Zelensky galt damals als einer der populärsten Satiriker des Landes, eine Art ukrainischer Thomas Gottschalk, der politisches Kabarett betreibt. Die großen Shows seiner Truppe, Quartal 95, wurden im Fernsehen übertragen und waren so lustig, dass offenbar sogar der autoritäre Janukowitsch über ihn lachen konnte. Dabei tauchte der in Zelenskys Persiflagen regelmäßig als gieriger Provinztrottel auf. An jenem Abend hatten die Janukowitsch-Leute die Comedy-Truppe gebucht, anscheinend als Unterhaltungsprogramm zwischen zwei Saunagängen. »Wir machten eine sehr scharfe politische Show«, behauptete Zelensky später in einem TV-Interview. Danach riefen ihn die beiden Präsidenten zu sich. »Es hat mir sehr gefallen«, sagte Medvedev, jedenfalls erzählt es Zelensky so. »Aber bei uns ist so etwas nicht erlaubt.« »Einer seiner Kollegen habe sogar einen russischen Pass«, erwiderte Zelensky darauf. Medvedev konterte, »Dann ist ja gut, dass er hier ist.« »In der Ukraine«, meinte Medvedev, »nicht in Russland.« Zelensky amüsierte sich noch Jahre später über diese Begegnung. Mit Russlands autoritärem Regime, in dem öffentlicher Spott und Kritik kaum noch denkbar sind, kann Zelensky, der heute ukrainischer Präsident ist, nicht viel anfangen. Einmal mimte seine Truppe eine russische Wahlkommission, deren Mitglieder sich umbringen wollten, weil in ihrem Bezirk nicht Putin gewann. Zelensky spielte im rosafarbenen Sportanzug auch Alina Kabajewa, eine russische Olympiasiegerin der rhythmischen Sportgymnastik, die in Russland seit Jahren als Lebensgefährtin Putins gilt. In Russland wäre der Mann, der heute Präsident der Ukraine ist, vermutlich verklagt, außer Landes gedrängt oder als Spion verfolgt worden. Eine Politikkarriere hätte er jedenfalls nicht begonnen. Im gefährlichsten Konflikt, den Europa seit Jahrzehnten erlebt, stehen sich zwei Männer gegenüber, beide Söhne der Sowjetunion, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Der Krieger und der Komiker. KGB-Mann und Clown. Der eine will das Nachbarland unterwerfen, sein Land zu einer Großmacht rüsten, ein Imperium führen, Schrecken verbreiten und Furcht. Der andere verdiente sein Geld als Entertainer und trat 2019 an, um ganz unbescheiden mal eben sein Land zu retten. Seither eskaliert die Lage weiter. Wladimir Putin, ehemaliger Geheimdienstoffizier, beherrscht Russland seit 22 Jahren. Freie Wahlen hat es seitdem nicht gegeben. Die Menschenrechtsorganisation Memorial zählte dieser Tage 1000 politische Gefangene im Land, die seit 2009 verurteilt wurden. 2014 besetzten Separatisten mit Russlands Unterstützung Teile des ukrainischen Donbass. Seither wird beinahe täglich an der Grenze zu den sogenannten Volksrepubliken geschossen. Der Nervenkrieg tobt schon. Wladimir Selenskyj versprach Frieden. Er wollte außerdem Straßen bauen, Investoren ins Land holen. Die Ukrainer wählten ihn, weil sie nicht nur seinen Vorgänger satt hatten, sondern auch dessen Vorgänger, genau genommen so ziemlich alle Politiker, die das Leben in der Ukraine seit Jahrzehnten bestimmen. Sie kannten den fröhlichen Mann aus dem Fernsehen, er schien einer von ihnen zu sein. Doch jetzt kann er kaum etwas tun, während der Krieg mit immer größerer Geschwindigkeit auf das Land zurollt. US-amerikanische Geheimdienste nannten sogar das Datum, an dem das russische Militär angeblich in der Ukraine einmarschiert, Mittwoch, 16. Februar. Am Wochenende stellten bereits Fluglinien den Verkehr in die Ukraine ein. Zuvor verließen Diplomaten aus den USA, Israel, Großbritannien, Deutschland und der Slowakei die Ukraine. Sogar Russland zog Botschaftspersonal ab, angeblich aus Angst vor Provokationen. Der US-Präsident verhandelte am Telefon erfolglos mit Putin. Auf dem Schwarzen Meer und in Belarus hielt dessen Militär Manöver ab. Der Nervenkrieg tobt bereits. Und Selenskyj, der Neuling auf dem diplomatischen Parkett, steckt mittendrin. Mit Politik hat der studierte Jurist erst seit 3 Jahren zu tun. Sieht man davon ab, dass er jahrzehntelang über sie spottete. Berühmt wurde er 2006. Da gewann er die ukrainische Version der Show Let's Dance. Putin führte in Tschetschenien Krieg und stritt mit der Ukraine über Gaslieferungen. Gern tut Putin so, als hätten in Wirklichkeit die USA die Ukraine unterworfen. Ernst nimmt er Selenskyj aus Kiew auch deshalb nicht. Er ist ein guter Schauspieler, hat Putin einmal über ihn gesagt. Ein Kompliment war das nicht. Der Diener des Volkes als Präsident. Der Ukrainer ist vermutlich der erste Netflix-Präsident der Welt. 2015 spielte er in der Serie Diener des Volkes einen Geschichtslehrer, der vor seinem Kollegen laut über die ukrainische Politik schimpft. »Schweine kommen an die Macht«, brüllte er. Im Film nehmen Schüler heimlich den Wutausbruch ihres Pädagogen auf und stellen ihn ins Internet. Der Erfolg stellt sich darauf wie selbstverständlich ein. Der Lehrer gewinnt die Präsidentschaftswahlen, entmachtet die Oligarchen, bekämpft die Korruption und lebt auch als Präsident wie ein Lehrer. Zu schön, um nicht wahr zu sein, dachten sich die Ukrainer. Und offensichtlich dachte sich das Selenskyj auch. Seine Partei heißt bis heute wie die Serie, Diener des Volkes. Er werde zu Wladimir Putin fahren und verhandeln, sagte Selenskyj im Wahlkampf. Das kam an, besonders bei den Ostukrainern, vor deren Haustüren sich ukrainische Soldaten seit 8 Jahren in Schützengräben verschanzen. Selenskyj ist russischsprachig. Er stammt aus Krivyi Rih, einer Industriestadt im Süden des Landes. Selenskyj wetterte auch gegen die Korruption. Davon hatten die Wähler in der Ukraine erst recht genug. In Meschihiria bei Kiew sind die Ausmaße der landesüblichen Selbstbereicherung eindrucksvoll zu besichtigen. Dort steht das Schloss des ehemaligen Präsidenten Janukowitsch, ein protziger Kasten mit goldenen Klos und Blumentöpfen aus Schlangenhaut. eine groteske Parodie auf die Wohnsituation von Königen. Und eine Billigversion von Putins zahlreichen Anwesen, die überall in Russland auf den Hausherrn warten. Selenskis Vorgänger, Eigentümer eines Schokoladenimperiums, lebt in einem schlossartigen Bau unweit von Kiew, der vermutlich nicht zufällig dem Weißen Haus in Washington ähnelt. 73% der Wähler stimmten 2019 für Selenski. Es störte sie nicht einmal, dass der mächtige Oligarch Ihor Kolomoyski den Entertainer unterstützte. Einen Neuanfang hatten die Ukrainer sich gewünscht und stehen nun in der schwersten Krise seit ihrer Unabhängigkeit mit einem politischen Anfänger da. Loyalität und Humor scheinen Selenski auch jetzt besonders wichtig zu sein. 3 Dutzend seiner Berater und Mitglieder seiner Regierung stammen aus seiner Comedy-Truppe oder seiner Familie, rechnete die ukrainische Nachrichtenseite BIHUS im November vor. So leitete der Chef des Geheimdienstes SBU früher das Produktionsstudio Quartal 95. Ein Präsidentenberater schrieb früher Drehbücher, unter anderem die romantische Komödie 8 erste Dates. Der Parlamentsabgeordnete Raman Khriushchuk, der zur Selenskyj-Partei gehört, zeichnete verantwortlich für die Show »Mama brach lachend zusammen«. Humor sei ein Zeichen von Intelligenz, verteidigte sich Selenski, und ein guter Witz helfe sogar in der Diplomatie. Putin aber versteht keinen Spaß, wenn es um die Ukraine geht. Er sorgt sich um sie, seit er Präsident ist. »Wir müssen etwas unternehmen, sonst verlieren wir sie«, sagte er schon vor 20 Jahren. Sein Verhältnis zum Nachbarland beschrieb der Hobbyhistoriker im Kreml im vergangenen Sommer ausführlich selbst. In einem Aufsatz erklärte er Russen und Ukrainern, warum sie eigentlich ein Volk seien. Vor 1000 Jahren gab es einmal ein Land, das Russ hieß. Die Hauptstadt war Kiew. Also müssten alle Bewohner des Gebiets heute logischerweise Russen sein. Er beneide den russischen Präsidenten, lästerte Selenski, denn er habe nicht einmal Zeit, so lange Abhandlungen zu lesen. Leider verhalte sich Russland seinem Land gegenüber nicht besonders brüderlich. Ihn erinnere das Verhältnis eher an die Geschichte von Kain und Abel im Alten Testament. Die endet mit Mord. Die Ukraine galt im Kreml stets als Chefsache. Nichts ließ man unversucht, um über einen pro-russischen Präsidenten in Kiew mitzuregieren. Viktor Janukowitsch, der bereits 2004 kandidierte, flog vor dem Wahlkampf nach Moskau. Er musste im Kreml vorsprechen, um sich Putins Unterstützung zu sichern. Sein Gegner, Viktor Juschtschenko, überlebte den Wahlkampf nur mit Glück. Er wurde mit Dioxin vergiftet, das vermutlich aus einem russischen Labor stammte. 2010 setzte sich der Kandidat des Kremls, Viktor Janukowitsch, endlich durch. Keine 4 Jahre später zogen Zehntausende Ukrainer auf die Straße, weil er unter dem Druck Moskaus ein Abkommen mit der EU ablehnte. Putin drängte Janukowitsch damals, gegen den Protest vorzugehen. Doch die Ereignisse überstürzten sich. Janukowitsch floh. Putin tobte. Wenig später annektierte er die Krim. Putins letzter enger Verbündeter in Kiew war bis zum vergangenen Jahr der Ukrainer Viktor Medvedchuk. Beide kennen sich seit Jahrzehnten. Zu Sowjetzeiten galt der Anwalt unter Regimegegnern als Agent des KGB. Mit Putin ist er seit 20 Jahren befreundet. 2004 wurde Putin Patenonkel von Medvedchuks Tochter Daria. Und manchmal, noch vor der Annexion, besuchte Putin Medvedchuk auf dessen Anwesen auf der Krim. Medwedschuk glaubt, die Ukraine gelange nur im Verbund mit Russland zu Wohlstand. Eine Anbindung an die EU führe das Land in Armut und Elend. Ansichten, die in Kiew heute nicht besonders verbreitet sind. Er gehört zum Führungsgremium der Partei Oppositionsplattform für das Leben, der einzigen pro-russischen Partei im ukrainischen Parlament. Kurz nach der Wahl versuchte Selenskyj sein größtes Versprechen einzulösen. Im Dezember 2019 traf er Wladimir Putin, um mit ihm über Frieden in der Ostukraine zu sprechen. Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron waren mit dabei. Selenskyj wirkte nervös. Frieden kehrte nicht ein. Der Ukrainer versuchte noch ein paar Mal, Putin zu einem Besuch im Donbass einzuladen. Sogar den Vatikan schlug er als Treffpunkt vor. Irgendwann muss Selenskyj gedämmert haben. Putin will den Konflikt gar nicht beenden. Auch aus Selenskyjs ehrgeizigen Plänen zur Modernisierung des Landes und für Reformen ist kaum etwas geworden. Ihm komme es vor, als werde er überall ausgebremst, klagte der Präsident unlängst. Wenigstens beim Kampf gegen die Oligarchen sollte es vorwärts gehen. Auch das hatte Selenskyj den Wählern versprochen. Die warteten nun auf konkrete Schritte gegen das Netzwerk aus Vetternwirtschaft und Korruption, in dem die ukrainische Politik seit Jahrzehnten gefangen ist. Halt es aus, meine Schöne! Medwedschuk, Putins wichtigste Verbindung in die Ukraine, traf es als Ersten. 2021 ließ Selenskyj die drei Fernsehkanäle des Oligarchen kappen, die in der Ukraine noch immer Moskaus Botschaften verbreiteten. Zum Beispiel, dass Ukrainer in Wirklichkeit Russen seien. Oder dass die Ukraine den Krieg im Osten angezettelt habe. In den USA stand Medwedschuk bereits seit 2014 auf einer Sanktionsliste. Die ukrainische Staatsanwaltschaft ermittelte wegen Hochverrats und versuchten Diebstahls staatlicher Ressourcen auf der Krim. Die Behörden froren sein Vermögen ein. Sie kappten eine Pipeline, die russisches Öl nach Europa brachte, Medwedschuks Familie noch reicher machte und außerdem seine Partei finanzierte. Medwedschuk kam unter Hausarrest. Dort ist er noch immer. Mit einer digitalen Fußfessel am Knöchel. Vor der Tür stehen Polizisten. Eine politische Säuberung sei das, tobte Putin. Andere russische Politiker riefen gar nach dem Europarat. Die Pressefreiheit in der Ukraine sei in Gefahr. Kurz nach der ersten Attacke gegen Medwedschuk ließ Putin zum ersten Mal Truppen an der ukrainischen Grenze auffahren. Für die Wirtschaft des Landes ist die Krise bereits jetzt verheerend. Nach dem Corona-bedingten Einbruch erholte sich die Wirtschaft im vergangenen Jahr nur mühsam. Nur wenige ausländische Investoren trauen sich in die Ukraine und die Angst vor dem Krieg macht alles noch schlimmer. Scheinbar verzweifelt warnte Selenskyj vor Kriegspanik, als hätten sich die Amerikaner die Satellitenbilder vom russischen Truppenaufmarsch ausgedacht. »Ich bin der Präsident der Ukraine«, erklärte er trotzig, »ich bin vor Ort und deswegen denke ich, dass ich die Details besser kenne als andere Präsidenten.« Unlösbar scheint die Krise für Selenskyj. Bei Macrons Besuch in Moskau vergangene Woche erinnerte Putin an das Minsker Friedensabkommen. Das wurde im Februar 2015 unterzeichnet, um rasch die schweren Kämpfe zu stoppen, die den Donbass erschütterten. Für Kiew waren die Bedingungen schon damals kaum akzeptabel, denn sie sehen vor, dass die Gebiete Donetsk und Luhansk autonom werden und eigene Regionalwahlen abhalten können. Putin wäre auch damit an seinem Ziel, die Ukraine langfristig politisch beeinflussen zu können. Der derzeitige Präsident sagte kürzlich, dass ihm kein einziger Punkt dieser Minsker Vereinbarungen gefällt, sagte Putin unlängst und fuhr in Richtung der Ukraine fort. Ob es gefällt oder nicht, halt es aus, meine Schöne. Ginge Selenskyj auf die Konditionen von Minsk ein, wäre die Ukraine wieder an den mächtigen Nachbarn gebunden, von dem sie sich seit Jahren befreien will. Viele Ukrainer würden ihm das nie verzeihen. Doch nun könnte der Druck des Westens auf Selenskyj zunehmen, das Minsker Abkommen trotzdem zu akzeptieren. Schließlich gilt es, einen Krieg zu verhindern. Wir wollten eine Komödie, zitiert die New York Times, einen ehemaligen Mitstreiter Selenskyjs, und nun sehen wir einen Horrorfilm. Petro Sabat, 25, IT-Projektmanager aus Lviv in der Westukraine. Als der Krieg mit Russland begann, wurde ich gerade 18 Jahre alt. Inzwischen bin ich 25 und ein Ende ist nicht abzusehen. Bisher musste ich nicht zur Armee, weil ich neben der Arbeit promoviere. Studenten werden nicht einberufen. Aber ich weiß nicht, ob das immer noch gilt, wenn Russland tatsächlich einmarschiert. Eine Tante von mir lebt in Russland. Sie hat dort 2015 geheiratet, kurz nachdem der Krieg begann. Ich fuhr mit meinen Eltern hin, obwohl wir Bauchschmerzen dabei hatten. Vor der Feier verbot das Hochzeitspaar allen Gästen über Politik zu reden. Aber nach den ersten Gläsern Wodka fingen ein paar junge Russen an, Sprüche über die Krim zu reißen. Ich ließ sie reden. Richtig übel nehmen konnte ich es ihnen nicht. Die russischen Medien sind manipuliert. Die Leute dort haben keine Ahnung, was wirklich in der Ukraine geschieht. Als dann 2018 meine Schwester heiratete, kam die russische Verwandtschaft in die Ukraine. Zum Glück ging auch diese Feier ohne größeren Ärger ab. Viele russisch-ukrainische Familien haben sich zerstritten. Die IT-Firma, für die ich arbeite, programmiert viel für internationale Kunden. Manche von denen haben jetzt Angst, dass Krieg ausbricht und sie die Apps nicht bekommen, für die sie uns bezahlt haben. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt, aber es zeigt, wie Russlands Drohungen unserer Wirtschaft schaden. Gut, dass viele Länder im Westen die Ukraine unterstützen. Schade, dass sich Deutschland zurückhält. Manchmal frage ich mich, ob es besser wäre, mein Glück woanders zu versuchen. Ich mag Europa. Ich bin jung, spreche Fremdsprachen, habe IT-Erfahrung. Hier ist Krieg. Wir haben eine unfähige Regierung. Das Land ist am Boden und kommt nicht auf die Beine. Aber hey, ich liebe es trotzdem. Halina Olinikova, 56, Schneiderin, aus Bachmut in der Ostukraine. Zu Sowjetzeiten hieß unsere Stadt Artjomowsk, benannt nach Artjom, einem der ersten Bolschewiken. Aber die sowjetischen Ortsnamen will die Regierung der Ukraine nicht mehr haben. Deshalb trägt die Stadt inzwischen wieder ihren historischen Namen, Bachmut. Ich kannte diesen Namen schon als Kind, weil mein Großvater mir immer davon erzählt hat. Der war kein Freund der Sowjetunion. Seine Eltern sind krepiert, als Stalin in den frühen 1930er Jahren die ukrainischen Bauern aushungern ließ. Manchen hier passt die Rückbenennung nicht. Besonders denen, die sich erst zu Sowjetzeiten hier niedergelassen haben. Nach Stalins Hungerkampagne wurden im Donbass viele Russen angesiedelt, um hier die Industrie aufzubauen. Deren Nachfahren sagen jetzt: War doch ein guter Name, Artjomowsk. Wozu braucht es einen neuen? Denen erzähle ich dann, dass Artjom ein guter Kumpel von Stalin war. Die meisten werden dann kleinlaut. Ich bin Schneiderin. Zu Sowjetzeiten habe ich in Nähfabriken gearbeitet. Jetzt schneidere ich für ein kleines Atelier in Bachmut. Wir nähen ukrainische Folkloreblusen und Uniformen für Soldaten, denen die Standardgrößen nicht passen. Heute Morgen stand wieder so ein Riese in der Tür, über 2 Meter groß. Orest Puzentela, 39, Geigenbauer, aus Lviv in der Westukraine. Ich stamme aus einer Familie von Musikern. Meine Eltern hatten in Italien Geigenbau studiert, um in Lviv eine Werkstatt aufzubauen. Das Geschäft habe ich übernommen. Seit 2011 bauen wir hier Violinen nach meinen Entwürfen. Wir verkaufen sie vor allem in die USA, nach Spanien, England, in die Schweiz. Früher hatten wir auch viele Abnehmer in Russland, bis sie uns die Krim weggenommen und den Donbass besetzt haben. Danach konnte ich nicht einfach weiter Geschäfte mit diesem Land machen. Es gab ja in Russland nicht einmal Proteste gegen diese verbrecherische Politik. Also liegt die Verantwortung bei der gesamten Gesellschaft. Wir hatten gute Geschäftspartner dort, auch Freunde. Aber nach 2014 habe ich jeden Kontakt abgebrochen und verkaufe keine Geigen mehr an russische Kunden. Einer meiner Cousins wurde im Donbass von einer Granate verletzt. Ein anderer steht noch an der Front. Wie soll ich da weiter mit Russland handeln? Anfangs kostete mich diese Entscheidung 1/3 des Umsatzes. Inzwischen haben wir andere Abnehmer gefunden. Hier in Lviv gilt inzwischen ein Verbot für russische Popmusik. Die darf weder in Cafés und Bars laufen, noch im Radio. Ich finde das richtig. Wir dürfen Russlands Wirtschaft nicht unterstützen. Auch nicht die Musikindustrie. Aber das betrifft natürlich nur aktuelle Musik, keine Klassik. In den Konzertsälen der Stadt werden weiter russische Komponisten gespielt, auch auf meinen Geigen. Tschaikowski steht für mich außerhalb jeder Nationalität. Irina Dmitrenko, 40, Verkäuferin, aus Kostjantynivka in der Ostukraine. Ich arbeite in einem kleinen Café am Bahnhof, nicht weit von der Frontlinie. Ein paar Kilometer südlich von hier liegt das Gebiet der prorussischen Separatisten. Das war mal meine Heimat. Ich habe 17 Jahre lang in Donetsk als Kassiererin gearbeitet. Aber als dort 2014 die Leute anfingen zu schreien, dass sie zu Russland gehören wollen, habe ich meine Tochter gepackt und bin abgehauen. Wir haben den Krieg hautnah erlebt. Bei Mörserbeschuss lagen wir im Graben, haben Nachbarn und Freunde sterben sehen. 8 Monate lang haben wir in einem Keller ohne Strom und Gas gelebt. Es war schrecklich, aber es war immer noch besser, als in Donetsk zu bleiben. Im Café bekomme ich einiges mit. Viele ukrainische Soldaten essen hier einen Happen, wenn sie in den Heimaturlaub fahren oder unterwegs zur Front sind. Besonders aufgeregt wirken die zurzeit nicht. Die wenigsten hier glauben, dass eine russische Invasion bevorsteht. Aber wir schauen hier auch schon lange keine Nachrichten mehr. Die im Fernsehen machen einen nur verrückt mit ihrer ständigen Panik. Meine Lektion nach 7 Jahren Krieg: Glaube nichts, was du nicht selbst gesehen hast. Es gibt in Kostjantynivka immer noch viele, die lieber zu Russland gehören würden, Aber manchen dämmert auch langsam, dass Russland sie nur benutzt. Damals in Donetsk dachten viele, wenn Putin kommt, wird alles gut. Jetzt sehen sie, wie dort alles zerfällt und ausgeplündert wird. Mitleid habe ich nicht mit denen. Ich habe sie damals nach Russland schreien hören. Selbst schuld. Meine Tochter Christina war 9 Jahre alt, als wir geflohen sind. Inzwischen ist sie 16. Und Donetsk fehlt ihr kein bisschen. Xenia Gvozdieva, 36, Fotoredakteurin, mit ihrem Mann Roman, 35, und den Söhnen Philipp, 9, und Leonid, 5, aus der Hauptstadt Kiew. Die Kriegsfront verläuft praktisch durch unser Wohnzimmer. Ich bin Russin. Roman, mein Mann, ist Ukrainer. Als wir uns vor 12 Jahren kennenlernten, zog ich von Moskau nach Kiew. Da ahnten wir noch nicht, dass sich unsere Länder derart verkrachen würden. Es gab einige nervöse Momente in den vergangenen Jahren. Vor allem im Juli 2014, als im Donbass die Malaysia Airlines Maschine abgeschossen wurde. Roman ist Pilot. Er fliegt für eine ukrainische Passagierlinie und war oft im Luftraum über der Ostukraine unterwegs. Der wurde nach der Tragödie zum Glück gesperrt. Dann kam der Tag, an dem Philipp mit einer Postkarte nach Hause kam, die ihm ein Mitschüler geschenkt hatte. Sie zeigte einen Panzer und die Aufschrift »Tod allen Russen«. Mein Sohn fragte uns, ob er in der Schule vielleicht besser nicht erzählen sollte, dass Mama aus Moskau kommt. Ich habe geantwortet, wenn das besser für dich ist, dann mach es so. Mir macht das nichts aus. Als Russin werde ich in der Ukraine aber nie angefeindet, nicht einmal nach 7 Jahren Krieg. Auch mit gemischten Paaren hat hier niemand Probleme. Und unsere Söhne sind noch zu jung, um sich über ihre Herkunft viele Gedanken zu machen. Sie haben ukrainische Pässe, eine Mama aus Moskau und russische Großeltern, die sie manchmal auf der Datscha besuchen. Die Datscha steht in einem russischen Dorf, aber Philipp erzählt allen, Oma und Opa wohnen auf dem Roten Platz. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav Adolf Straße 7, 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brei-Schrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe. Stern/Zeit/Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2022. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 86 05 5592 1100 8300 10. Big W E L A D E 8 L X X X.